glaube schon, dass wir ein besonderer Verein unter den Traditionsclubs sind, ein Verein, in dem alle mit anpacken, in dem ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl für mich bis hierher spürbar war. Und ich bin davon überzeugt, dass das am Ende auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man eine erfolgreiche Saison spielen kann und wir dann im Zusammenspiel auch mit den Zuschauern, mit den Fans hoffentlich über erfolgreiche Spiele uns freuen dürfen.
Einmal, immer. Der FCM-Podcast, das Original. Alles, was ihr schon immer über den ersten FC Magdeburg wissen wolltet.
Herzlich willkommen zu Einmal Immer, den FCM-Podcast. Mein Name ist Manuel Rulscher und es ist die 20. Folge. Es ist eine ganz besondere Folge, denn erstmals sind wir nicht bei uns in der Geschäftsstelle, denn wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auf Tour. Wir befinden uns hier im Trainingslager in Bad Wörishofen im Mannschaftsbus und zu Gast ist kein geringerer als unser neuer Cheftrainer, Markus Fiedler. Grüß dich, Markus.
Ja, sei gegrüßt.
Hattest du so eine Erfahrung auch schon mal, einen Podcast im Mannschaftsbus?
Nee, bisher nicht. Ich habe natürlich schon einen Podcast oder an dem Podcast teilnehmen dürfen, im Mannschaftsbus bis hierher nicht. Ich hoffe, dass die 20. Folge und Jubiläum ist, dass ich jetzt keinen ausgeben muss, aber ich habe auf jeden Fall Bock und freue mich, hier zu sein.
Ja, es ist wirklich eine besondere Umgebung und wir freuen uns auch total, dass du bei uns zu Gast bist. Wir freuen uns total, dass du bei uns bist und das Erste, was uns natürlich auch interessiert ist, weil wir jetzt so zum Ende des Trainingslagers sind, es steht zwar noch das Testspiel gegen den FC Zürich auf dem Programm, aber du bist ja schon ein paar Tage jetzt beim FCM. Wie blickst du denn auf das Trainingslager und die bisherigen Tage bei uns?
Grundsätzlich haben wir hier sehr gute Bedingungen vorgefunden, insbesondere der Trainingsplatz ist sicherlich lobend zu erwähnen. Das ist für mich als Fußballtrainer dann am Ende am wichtigsten, dass wir einfach einen guten Untergrund vorfinden, optimale Bedingungen, um am Ende zu trainieren, um die Mannschaft inhaltlich voranzubringen. Aber ich glaube auch, dass wir abseits des Rasens, insbesondere hier im Hotel, sehr gute Bedingungen vorgefunden haben, gutes Essen, eine ausgeprägte Gastfreundschaft und insgesamt uns, glaube ich, über die gesamte Zeit wohlgefühlt haben, intensiv gearbeitet haben und vor allem dann am Ende im Prozess weitergekommen sind.
Wir befinden uns zwar noch mitten in der Vorbereitung, aber welche Erkenntnisse konntest du bisher gewinnen, auch was so die Mannschaft angeht und deine Vorstellung auch vielleicht?
Ich habe gesehen, wie groß auch die Bereitschaft der Jungs war, sich eben auch auf neue Dinge einzulassen, von denen wir doch die ein oder anderen angestoßen haben. Wir haben sicherlich sehr intensive, konzentrierte, engagierte Trainingsleistungen sehen können. Ich habe es nach dem Test in Dessau bereits erwähnt gehabt, dass mir als Trainer sehr wichtig gewesen ist, dass die Inhalte, die wir in der Trainingswoche erarbeitet haben, auch Anwendung auf dem Rasen gefunden haben. Dort ich habe beobachten können und so hoffe ich jetzt natürlich darauf, dass wir morgen beim abschließenden Test gegen den FC Zürich das Gleiche erneut sagen können und sagen können, dass das Trainingslager auch in dieser Hinsicht ein Erfolg gewesen ist.
Auch wenn du erst ein paar Wochen in Magdeburg oder beim Club eben bist, weil jetzt aktuell sind wir ja noch in Bad Wörishofen, wie siehst du den FCM im Allgemeinen? Wie sind so deine Eindrücke des gesamten Vereins, der Stadt, die du bisher gewinnen konntest? Weil es war ja sicherlich viel Arbeit, du warst ja sicherlich mehr im Stadion als in der Wohnung.
Das ist in der Tat richtig. Ich habe leider viel zu wenig von der Stadt und der Region bis hierher erfahren dürfen. Dazu hat dann auch der Abstecher hierher gehört, in den Süden. Ungeachtet dessen glaube ich, ja, dass der FCM natürlich ein enormes Potenzial mitbringt. Ich glaube schon, dass meine Erwartungen hinsichtlich der Leidenschaft der Fans, der Zuneigung, der Leidenschaft der Menschen in der Region für den Club besonders ist. Das haben wir nicht nur auf dem Fanfest dann erfahren dürfen, sondern dann eben auch bei den beiden Testspielen in der Region, in Burg und in Dessau. Dementsprechend freue ich mich logischerweise eben über die Wertschätzung, über das Willkommen, über die Unterstützung seitens der Fans und glaube schon, dass wir ein besonderer Verein unter den Traditionsclubs sind, ein Verein, in dem alle mit anpacken, in dem ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl für mich bis hierher spürbar war. Und ich bin davon überzeugt, dass das am Ende auch die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man eine erfolgreiche Saison spielen kann, dass die Kultur und das, ja, unser Miteinander am Ende dann eben auch wertvoll sein können, wertvoll sein werden und wir dann im Zusammenspiel auch mit den Zuschauern, mit den Fans hoffentlich über erfolgreiche Spiele uns freuen dürfen.
Ja, im Fußball geht es ja immer total schnell. Also sprich, die vergangene Saison ist kaum abgeschlossen. Jetzt geht es schon in die Vorbereitung der neuen Saison. Du warst zuvor beim VfB Stuttgart in der dritten Liga mit der jüngsten Mannschaft der Liga, glaube ich, war es sogar. Hast den Klassenerhalt geschafft dort, nachdem du vorher mit der Mannschaft aufgestiegen bist. Was hast du dir denn gedacht, als Ottmar Schork dich angerufen hat?
Ich war stolz, ich habe mich gefreut. Natürlich hat man als Trainer hingearbeitet auf diesen Moment, dann eben auch den nächsten Karriereschritt zu gehen. Der Aufstieg dann in der ersten Saison im aktiven Fußball aus der Regionalliga in Liga 3, dem erstmaligen, den wir beim VfB Stuttgart auch als Meister der Regionalliga bejubeln dürfen. Zuvor hat man nie die Regionalliga-Meisterschaft erringen können. War dann schon was ganz Besonderes für mich und hat natürlich dann auch die Lust auf mehr geweckt. Die Erfahrung dritte Liga, die Möglichkeit vor vielen Zuschauern zu spielen, sich mit Profimannschaften unter Profibedingungen messen zu dürfen, mit der jüngsten Mannschaft der Liga, hat dann den Wunsch dann konkretisiert und natürlich war ich dann froh und stolz, als der Anruf von Ottmar kam und habe dann auch sehr früh eine Begeisterung und Lust auf die Aufgabe oder für die Aufgabe empfunden. Und dementsprechend bin ich heute hier und freue mich jetzt über die Möglichkeit, hier als Cheftrainer arbeiten zu dürfen.
Du hast jetzt schon von der Begeisterung der Fans gesprochen und auch von diesem Potenzial. Was macht den FCM insgesamt so für dich aus, auch mit Blick, den du vorher auf den Club hattest?
Wie ich gesagt habe, aus meinen ersten Wahrnehmungen sehr familiär, von einem ausgeprägten Zusammenhalt, darüber hinaus eben einer absoluten Leidenschaft eben für den Sport, für den eigenen Verein. Ich glaube, die Liebe, die Menschen in der Region für den Club einfach auch haben, die war von Beginn an für mich spürbar und ich glaube, das macht den Club im Besonderen besonders gegenüber anderen Vereinen noch.
Und du hast auch gesagt, du hast bisher wenig von der Stadt sehen können, nachvollziehbarerweise, weil du natürlich viel unterwegs bist, bezogen auf den FCM, also sprich meistens wahrscheinlich das Pendeln zwischen der Wohnung und dem Stadion und dem Trainingsplatz. Gab es denn irgendwas, was du schon von der Stadt gesehen hast, wo du gedacht hast, Mensch, das hat mir besonders gut gefallen und wenn noch nicht, was hast du dir denn vorgenommen so als erste Sightseeing-Tour?
Ich fahre natürlich jeden Tag der Elbe entlang und habe dementsprechend da schon die ein oder andere Location eben auch erfahren dürfen und sehen können und möchte natürlich jetzt insbesondere das Stadtzentrum so ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe es schon erwähnt gehabt an anderer Stelle, ich bin jemand, der in der Stadt groß geworden ist und für den natürlich dann irgendwo auch es nur logisch gewesen ist, sich am Puls der Menschen zu bewegen, auch inmitten der Fans dann irgendwo auch zu leben, mit dann vielleicht auch all den Dingen, die damit einhergehen, aber es ist für mich einfach sehr wichtig, am Puls der Menschen mich zu bewegen, zu spüren, was der Club den Menschen bedeutet, was in ihnen auslöst und das ist für mich sehr wichtig und dazu gehört dann am Ende eben auch inmitten der Menschen sich zu bewegen und am Leben der Stadt teilzuhaben und da hoffe ich drauf, dass ich da künftig etwas mehr Kapazitäten vorfinden werde, um das dann auch zu tun. Im Augenblick ist es ja nicht nur die Aufgabe beim FCM, sondern es ist darüber hinaus dann ja auch noch die Pro-Lizenz, die mich dann in doppelter Hinsicht fordert und von daher ist es gegenwärtig natürlich in der Summe ein zeitlich sehr intensives Programm, das ich da fahre.
Ja, du hast gerade gesagt, also du hast angefangen mit der UEFA Pro-Lizenz zu Beginn des Jahres, schon zu deiner Zeit in Stuttgart auch. Du warst 10 Jahre beim VfB Stuttgart. Wie ist es denn dazu gekommen eigentlich, dass du zum VfB gekommen bist damals?
Auch das ist eine etwas längere Geschichte. Ich habe im Amateurverein beim TSV Elting, der mein Heimatverein ist, in der Nähe Stuttgarts oder vor den Toren Stuttgarts eben begonnen. Und bin dann über ein paar Umwege beim SGV Freiberg dann eben gelandet, dem vielleicht, ja, kann man so sagen, ambitioniertesten Verein in unserem Fußballbezirk Ensmoor. Und über die Erfahrung dort hat dann mich mein Weg tatsächlich erstmal zur TSG Hoffenheim geführt, um dann dort in der U17 das Co-Traineramt zu bekleiden. Und auch da ist natürlich der Wunsch zu jedem Zeitpunkt da gewesen, in die Hauptverantwortung zu kommen, Hobby zum Beruf zu machen. Die Möglichkeit hat man mir dann beim VfB ein Jahr darauf eröffnet und dann habe ich natürlich nicht lange überlegen müssen, in meiner Geburtsstadt dann eben auch diesen Schritt zu gehen und habe tatsächlich in der U13 meine ersten Schritte gemacht, meine ersten Erfahrungen sammeln dürfen und bin sehr dankbar über die Möglichkeit, die mir da damals eröffnet hat. Hätte zum damaligen Zeitpunkt sicherlich auch nicht gedacht, dass ich jetzt heute hier mit dir in dem Bus sitze und einen Podcast aufnehme. Von daher insgesamt einfach dankbar und glücklich über die Entwicklung, die ich habe nehmen dürfen im Laufe der Jahre und jetzt bin ich natürlich neugierig, wie es da weitergehen kann.
Wenn du es gerade sagst, zur U13 eingestiegen, wie wichtig ist es aus deiner Sicht gewesen, auch verschiedene Jahrgänge dann Schritt für Schritt zu gehen, um einfach auch, man sagt ja in anderen Gebieten auch, dass man sich so hoch arbeitet, dass in dem Fall ist es einfach wahrscheinlich Erfahrung auf verschiedensten Ebenen sammeln. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht gewesen in den vergangenen Jahren?
Enorm wichtig. Im Besonderen, weil ich natürlich eben auch als Spieler jetzt über keine Vita verfüge, die mir einen Vorteil verschafft, um im Profifußball eben zu arbeiten, sondern ich glaube, es sind diese vielen Trainerjahre, die ich auf dem Buckel habe, die Erfahrung, die ich habe sammeln dürfen, als Trainer in unterschiedlichen Altersklassen, unterschiedlichen Niveaus, einem 12-Jährigen natürlich Inhalte zu vermitteln, Und dessen Entwicklung dann am Ende positiv zu beeinflussen, ist eine grundlegende andere Aufgabe, als es dann letztendlich im Herrenbereich der Fall ist oder dann eben auch in den Stufen dazwischen gewesen ist. Von daher jedes Jahr aufs Neue auch ein Stück weit in seiner Ansprache, in seiner Vermittlung von Inhalten sich anzupassen, dazuzulernen, hat sicherlich mir geholfen, heute der Trainer zu sein, der ich bin. Und da bin ich dankbar dafür, für die Erfahrung, die ich habe sammeln können.
Wenn man 10 Jahre bei einem Verein ist, im Fußball vergeht die Zeit ja auch immer ein bisschen schneller und anders und fühlt sich auch länger an. Aber was hat dir so der VfB gegeben? Wie hast du auch den VfB erlebt? Weil du hast ja in diesen 10 Jahren auch ganz unterschiedliche sportliche Zeiten erlebt, wenn man jetzt auf die erste Mannschaft schaut. Und jetzt natürlich mit diesem absoluten Höhepunkt, der jetzt mit dem DFB-Pokalsieg im Sommer stattgefunden hat.
Ja, wenn man als Kind der Stadt groß wird, dann ist man mit dem Verein natürlich zutiefst verbunden. Das ist die Wahrheit. Wenn man all die Jahre sich dann halt eben anschaut, dann ist man natürlich auch ein Stück weit geprägt von den Zeiten, die man beim VfB erfahren hat. Nicht nur dann eben als Außenstehender, sondern dann eben auch als Insider. Von daher gab es, wie du sagst, halt gute Zeiten, aber es gab natürlich auch eine Menge schlechte Zeiten, 2 Abstiege. Auch zu sehen, was das im Nachwuchs auslöst, nicht nur hinsichtlich Budget, sondern auch hinsichtlich der Wahrnehmung nach außen. Das war schon auch interessant und hat uns natürlich dann irgendwo auch beeinflusst. Aber es war einfach insgesamt eine wahnsinnig intensive Zeit, eine Zeit mit wunderschönen Erfahrungen, mit unglaublichen Erlebnissen, mit absoluten Highlights, zu denen sicherlich dann am Ende auch das Finale um die deutsche Meisterschaft gehört hat, an dem natürlich am Ende auch unter anderem unser Spieler Laurin Ulrich teilgenommen hat, mit 3 Aluminiumtreffern im Finale gegen Schalke und dann einem verlorenen Elfmeterschießen nach einer Saison, in der wir erstmalig in der Geschichte des deutschen Nachwuchsfußballs ungeschlagen süddeutscher Meister wurden und ins Finale ungeschlagen um die deutsche Meisterschaft eingezogen sind, ein Finale zu bestreiten, in dem man trotz totaler Überlegenheit am Ende mit leeren Händen dasteht. Das war schon für alle Beteiligten zum damaligen Zeitpunkt heftig. Sicherlich eines der sportlichen Highlights, aber letztendlich hat jede Altersklasse für sich Highlights mit sich gebracht, Erfahrungen mit sich gebracht, die ich nicht missen möchte und die, wie ich gesagt habe, eben am Ende auch geholfen haben, heute der zu sein, der ich bin.
Du hast jetzt den Schritt gewagt, eben woanders hin. Gab es vorher schon mal die Option oder die Möglichkeit, das auch zu machen? Oder hattest du dir gedacht, so wie du diesen Weg auch gegangen bist, natürlich mit der Regionalligameisterschaft und dann den Gang in die dritte Liga mit dem Klassenhalt, ist es genau so richtig und um dann eben im Prinzip jetzt den nächsten Schritt wieder zu gehen?
Es hat Möglichkeiten gegeben, in der Vergangenheit eben da auch nächste Schritte zu gehen. Ich habe zu keinem Zeitpunkt im Moment das richtig erachtet. Ich habe zu keinem Zeitpunkt die Überzeugung gehabt, dass es jetzt richtig wäre, dann einen Wechsel vorzunehmen. Aber natürlich ist es so, dass nach erfolgreicher Saison in der dritten Liga, in der wir dann am Ende auch unser Saisonziel haben eintüten können mit der jüngsten Mannschaft der Liga, irgendwo ich auch an einen Punkt gekommen bin, wo ich persönlich auch das Gefühl hatte, den nächsten Schritt einfach auch machen zu wollen, aus der Komfortzone herauszutreten, die ich in der Tat in Stuttgart vorgefunden habe, in dem bekannten Umfeld, und rauszugehen und was anderes zu machen, sich eine Herausforderung zu stellen, eben Liga höher. Und dennoch glaube ich, am Ende sind es vor allem die Rahmenbedingungen, die ich hier beim Club vorgefunden habe, die am Ende mir ein gutes Gefühl gegeben haben, dass das dann am Ende genau der richtige Schritt für meine persönliche Entwicklung auch ist.
Kommen wir zum FCM und aber auch zu deiner grundsätzlichen Idee vom Fußball. Was ist dir bei deiner Mannschaft besonders wichtig und gerade jetzt auch spannend natürlich zu sehen, wenn du jetzt neu zum FCM kommst, die Mannschaft dann siehst, die Jungs auch das erste Mal siehst. Wie viel Geduld ist dann auch wichtig, um nicht zu viel auf einmal den Jungs zu vermitteln, um natürlich immer zu schauen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, natürlich möchte man grundsätzlich so viel wie möglich am Anfang vermitteln, aber es ist ja wichtig, wahrscheinlich die richtige Portionierung zu finden.
Das ist generell, glaube ich, ein Problem von allen Trainern, dass natürlich die Ungeduld wahrscheinlich uns allen irgendwie Probleme bereitet. Das Gras wächst tatsächlich nicht schneller, wenn man dran zieht und von daher fahre ich auch gut damit, insgesamt aufs Wesentliche zu reduzieren und mein Tempo eben auch dem Tempo der Mannschaft, der Spieler anzupassen, damit ich sie auf dem Weg nicht verliere. Es war zu keinem Zeitpunkt jetzt mein Bestreben, hierher zu kommen und der Mannschaft mein Gewand überzustülpen und zu sagen, so machen wir jetzt die Dinge, sondern Überzeugung zu stiften, die Spieler mitzunehmen in den Prozess, die Dinge, die wirklich gut funktioniert haben, einfach beizubehalten, im Idealfall weiter zu optimieren und an einzelnen Stellschrauben auch zu drehen, wo ich glaube, dass wir Potenzial haben und künftig hoffentlich genauso erfolgreich abzuschneiden. Generell habe ich bereits mehrfach auch gesagt gehabt, dass mir ein aktives Spiel wichtig, ein Spiel, das offensiv sich darstellt, in dem es ums Tore erzielen geht, indem wir mutig auftreten und am Ende vor allem versuchen, in allen vier Spielphasen dominant zu sein, darauf abzuziehen, am Ende den Ball zu haben und mit dem Ball dann eben Tore zu erzielen. Das ist, glaube ich, ein sehr ambitioniertes Ziel, ein sehr komplexes System, das damit einhergeht. Und deshalb, glaube ich, ist es umso wichtiger, eben das Tempo in der tagtäglichen Arbeit eben auch den Spielern anzupassen und die Spieler in den Prozess mitzunehmen.
Wie hat sich deine Spielidee oder dein Wunsch vom Spiel im Verlauf der Jahre entwickelt?
Ich glaube, dass die Idee sich nie großartig verändert hat. Mich haben immer Mannschaften begeistert, die in der Lage waren, so dominant aufzutreten, dass sie zu jedem Zeitpunkt des Spiels eben das Spieltempo, den Spielrhythmus haben definieren können, haben vorgeben können und die aus dem aktiven, aus einer aktiven Haltung heraus am Ende Spielkontrolle ausgeübt haben. Ich glaube, der Kern der Spielauffassung meiner Spielidee ist seit langer Zeit der gleiche, aber natürlich entwickelt man sich über die Jahre und als ich natürlich dann erstmalig Erfahrungen habe machen dürfen im Männerfußball, dann ist auch Teil der Wahrheit, dass wir bei einem Heimspiel, nachdem wir in der Regionalliga-Saison mit 5 Siegen reingestartet sind und alle der Überzeugung waren, oh, die müssen Meister werden, haben wir tatsächlich gegen Homburg zu Hause 1-8 verloren. Und da war gar nicht mehr so viel von dem zu erkennen, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Inklusive des ein oder anderen Zweiflers, der dann natürlich auch der Überzeugung war, der Jugendfußball kann so im Herrenbereich keine Anwendung finden. Von daher war, glaube ich, auch diese Niederlage für mich total wichtig, in meiner Trainerentwicklung zu begreifen. Ja, es braucht vielleicht tatsächlich die ein oder andere Anpassung. Es braucht ohne jeden Zweifel im Männerfußball dann am Ende irgendwo auch eine stärkere Ergebnisorientierung. Und so, glaube ich, ist eine Spielidee fortlaufend in der Entwicklung. Natürlich immer bestimmt durch die äußeren Faktoren, im Besonderen durch die Spieler und durch die Rahmenbedingungen, die man dann am Ende vorfindet, um seine eigene Idee auszuüben. Deshalb, wie gesagt, ist es nicht mein Ansinn, meine Idee den Spielern aufzudiktieren, sondern Überzeugung in meine Spielidee zu stiften und hoffentlich dann am Ende die Spieler ins Laufen zu bekommen, dass sie diese Idee mit Leben füllen und dann eben auch auf den Rasen bringen, um Ergebnisse einzufahren.
Du kommst da sehr, sehr selbstreflektiert auch rüber. War das schon immer so, dass du das immer schon so ein bisschen abgewogen hast und auch immer die Position deines Gegenübers eingenommen hast, um zu gucken, okay, vielleicht liegt nicht er manchmal falsch, sondern man guckt auch immer noch auf sich selber und versucht dann eben diesen Weg zu finden?
Ich glaube, es ist am Ende auch eine Frage der Erfahrung. Deswegen, ich weiß, dass ich insgesamt ein sehr junger Trainer noch bin, aber ich habe es ja bereits angedeutet, dass meine eigene Qualität als Spieler mich nicht so arg viel mehr befähigt hat als im mittleren Amateurbereich. Und von daher bin ich sehr früh Trainer geworden und bin auch der festen Überzeugung, dass Erfahrung für einen Trainer unabdingbar ist. Ich habe eine Menge Erfahrung, wenn auch auf unterschiedlichen Niveau oder in anderen Altersklassen. Und dennoch glaube ich, dass sich das über die Jahre ein Stück weit entwickelt hat. Ich möchte es auch nicht so verstanden wissen, als dass ich jetzt der Pragmatiker bin und immer versuche dann im Endeffekt das zu tun, was jetzt in dem Moment notwendig ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass ich eine ausgeprägte Portion Idealismus mitbringe, eine naive, kindliche Vorstellung und Überzeugung davon, wie das perfekte Spiel aussehen soll. Aber ich glaube, dass ich eben durch die unterschiedlichen Erfahrungen auch gelernt habe, dass Perfektion nicht abbildbar ist, sondern dass man eben versucht und danach strebt, jeden Tag es bestmöglich zu machen, so nah wie möglich an sein Idealbild eben heranzukommen und in der Arbeit mit der Mannschaft nach diesen Prozentpunkten strebt, aber zu keinem Zeitpunkt in der Lage sein wird, eben Perfektion zu erreichen oder das Leitbild umsetzen zu können. Das ist sicherlich eine Erfahrung, die ich habe über die Jahre sammeln dürfen und die ist an der Stelle, glaube ich, enorm wertvoll.
Ich würde es auch gar nicht als Pragmatismus sehen, sondern eher als Offenheit, also positiv gesehen, weil wenn man es ja aufnimmt und das Beste für sich herauszieht und das kann ja nur für einen selber und alle anderen, glaube ich, auch gut sein. Also eine Offenheit ist ja nie verkehrt und ist, glaube ich, gut für den Erfahrungsschatz dann auch. Ja. Dann, wenn du sagst, du wolltest relativ früh schon Trainer werden, aufgrund dessen, dass es jetzt nicht ganz für die erste Liga vielleicht als Spieler gereicht hat, aber wann war dir denn wirklich klar, dass du Trainer werden willst und dass du dann eben, wie du es ja auch schon gesagt hast, diesen Wunsch hast, dein Hobby auch zum Beruf zu machen?
Es ist sicherlich ein Prozess gewesen. Am Ende habe ich mit zwei Freunden damals 2006 beschlossen, aus der Laune raus eine Mannschaft in unserem Heimatverein zu übernehmen, weil letztendlich dafür halt eben keiner parat stand. Und daraus hat sich dann relativ schnell eine Leidenschaft entwickelt. Aus der Leidenschaft hat sich dann ziemlich schnell der Wunsch entwickelt, das Ganze dann vielleicht auch mal hauptberuflich machen zu können. Aber es hat tatsächlich dann doch ein paar Jahre gedauert und auch einige Energie für alle, die es mit mir zwar gut meinen, aber dann im Laufe meines Studiums auch zunehmend die ungeduldiger geworden sind, wann dann der Abschluss endlich kommt. Dementsprechend habe ich viel Zeit in den Fußball zeitlebens investiert und das auch zu Lasten anderer Dinge. Aber ich bin bis hierher jetzt nicht unglücklich, wie es am Ende gekommen ist.
Du hast zu Beginn auch schon angedeutet, UEFA Pro-Lizenz, der Lehrgang, der dich jetzt ja massiv beschäftigt, gerade aufgrund dessen, dass du so eine Doppelbelastung hast. Die hast du ja allerdings schon jetzt mehr als ein halbes Jahr. Wann ist in dir so der Entschluss gereift, dass du die UEFA Pro-Lizenz machen möchtest? Und vielleicht auch für die Zuhörer ganz interessant, es gilt ja auch immer, einige Voraussetzungen zu erfüllen, um diesen Lehrgang auch besuchen zu dürfen. Ja.
Eigentlich im Aufbaubereich mit dann mit der Hauptamtlichkeit beim VfB, die ich damals angeboten bekommen habe. Und dann waren erstmal ein paar Voraussetzungen zu erfüllen. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch die U17-Bundesliga. Von daher war der Wunsch da, eben auch auf U17-Bundesliga-Niveau dann am Ende auch in die Hauptverantwortung zu kommen. Leider haben sich dann die Voraussetzungen etwas verändert. Und als ich dann in der U17 war und die habe Erfahrung machen dürfen und damit die Zulassungsvoraussetzungen erfüllt hätte, hat man diese wiederum etwas verschärft von Seiten des DFBs und dann war ich auf einmal nicht mehr berechtigt, am Lehrgang teilzunehmen, sondern habe dann den Erfahrungswert U19 oder Regionalliga Herren benötigt oder halt eben Co-Trainer Profis, den ich zum damaligen Zeitpunkt nicht hatte. Und von daher ist sicherlich auch Thomas Krücken, also mein großer Förderer beim VfB, namentlich zu nennen, der mir dann eben diese Chance eröffnet hat, aus der U17 die U19 zu überspringen und direkt in die U21 überzuwechseln, in unserem gemeinsamen Ziel mir eben auch den Erfahrungswert eben zu ermöglichen, den als Zulassungsvoraussetzung eben notwendig gewesen wäre zur Teilnahme bzw. für die Bewerbung zur Pro-Lizenz. Ich habe zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Zulassungsvoraussetzung tatsächlich noch nicht. Aber nach Aufstieg in die dritte Liga habe ich über ein Sonderrecht dann im Endeffekt eben auch den Startplatz im Lehrgang erfahren, weil ich natürlich als Drittligatrainer in der Notwendigkeit war, die Pro-Lizenz zu haben. Und dementsprechend hat mir Gott sei Dank dann ein Zusatzpassus die Möglichkeit eröffnet, nach lediglich einer Saison Erfahrung im Herrenbereich dann eben auch den Pro-Lizenz-Lehrgang angehen zu können. Und bin froh über die Möglichkeit, durch den sportlichen Erfolg dann da einen Zugang gefunden zu haben, der mich dann jetzt auch hierher gebracht hat.
Was hast du bisher aus diesem Lehrgang mitnehmen können? Sicherlich einiges, aber dass du ein paar Beispiele nennst?
Es ist unglaublich viel, was ich letztendlich habe mitnehmen dürfen. Das sind ganz viele Gespräche mit den Trainerkollegen, die, glaube ich, im Besonderen einen weiterbringen. Der Austausch von Erfahrungswerten, die Möglichkeit dann eben auch von erfahrenen Kräften im Lehrgang lernen zu dürfen, ist da, glaube ich, in allererster Instanz zu nennen. Aber ich glaube auch, dass wir ein besonderes Ausbilderteam haben, ein Ausbilderteam, das uns sehr individuell abholt, das uns individuell unterstützt und die bis hierher eben auch spannende Lehrgangsinhalte auf den Plan genommen haben. Inhalte, glaube ich, die uns allen in unserer Trainerentwicklung helfen. Wir sind letztendlich ja gegenwärtig auch erst bei der Hälfte angekommen, haben dementsprechend auch noch einen Weg zu gehen und alleine die Bekanntschaft mit Schabban, die natürlich dann auch aus dem Lehrgang rührt, ist ja nur ein kleines Beispiel, wie groß der Zugewinn für mich persönlich eben auch durch den Lehrgang ist.
Ja, du sagst es gerade, unser neuer Co-Trainer Schabban Uzun. Wann war dir klar, okay, das funktioniert so gut, das harmoniert auch so gut, er ist definitiv ein Kandidat, den ich anrufe, wenn ich diesen Weg gehe?
Wir kannten einander etwas lose, nicht persönlich, aber eben über ein paar Ecken. Ich kannte ihn natürlich auch aus seiner Tätigkeit zuvor als Verbandssportlehrer in Württemberg, habe seinen Weg dementsprechend immer so ein bisschen verfolgt und als wir dann gemeinsam im Kurs waren, hat man natürlich dann auch aufgrund der gemeinsamen Herkunft aus dem Württembergischen relativ schnell Sympathie füreinander empfunden, hat sich intensiv ausgetauscht über Fußball und hat relativ früh bei mir dann eben auch die Erkenntnis eingesetzt, dass ich mir dann eine gemeinsame Zusammenarbeit gut vorstellen könnte. Habe tatsächlich auch in dem Zusammenhang nachgedacht, ob diese dann eben auch im Rahmen meiner Tätigkeit beim VfB möglich gewesen wäre. Und als dann am Ende die Anfrage aus Magdeburg kam und ich natürlich auch mit dem Trainerteam ein bisschen vertraut gewesen bin, durch die Gespräche auch wusste, okay, wer sind die Personen, die dem Trainerteam bereits angehören, welche Stärken bringen die mit ein, welche Tätigkeitsfelder hatten die bis dato inne, habe ich relativ früh dann eben auch die Überzeugung entwickelt, dass Schaban eben auch mit seiner Persönlichkeit, mit seinen Kompetenzen für uns einen Zugewinn darstellen kann und eine gute Ergänzung zu den Leuten, zu den Personen, die bereits Teil des Trainerteams waren, sein könnte. Dementsprechend sind wir in einen intensiven Austausch gegangen und ich habe mich infolge des Austausches bestätigt gefühlt, dass es passen kann und deshalb bin ich froh, dass er jetzt heute hier ist.
Wie ist ansonsten der Austausch mit den anderen Teilnehmern, gerade auch mit denen? Das ist ja außergewöhnlich, wie viele in der ersten und auch vor allem in der zweiten Liga jetzt an der Seitenlinie sind. Wie läuft da der Austausch? Weil ihr habt ja wirklich direkt gleiche Erfahrungen.
Absolut. Also es wird spannend zu beobachten sein. Wir haben schon gewitzelt im Lehrgang, dass wenn es dann losgeht, wir dann nicht mehr in der Art und Weise miteinander umgehen und kommunizieren können, dass der Konkurrenzkampf dann da aufflammt. Aber Spaß beiseite, wir haben alle da ein sehr kollegiales, in Teilen auch freundschaftliches Verhältnis und wir profitieren alle immens davon, eben auch Erfahrungswerte miteinander zu teilen. Die Tatsache, dass mit Ralf in Paderborn, mit Vincent beim SV Elversberg oder mit dem Alex Hahn dann am Ende auch bei Holstein Kiel gleich drei Trainerkollegen am Ende in der gleichen Liga tätig sein werden, macht es dann, glaube ich, besonders. Gibt uns aber auch die Möglichkeit, eben auch Probleme, die hüben wie drüben eben zu beobachten sind, Erfahrungen, die wir alle sammeln, oder auch Potenziale miteinander auszutauschen, einander zu unterstützen. Und so haben wir von Beginn an den Lehrgang gelebt, in der Überzeugung, dass wir am meisten für uns alle rausziehen, wenn wir den Lehrgang gemeinsam miteinander absolvieren. Und da sehe ich jetzt erstmal kein Hindernis, wenn es dann am Ende auch um Punkte gegeneinander geht.
Gab es irgendwas, was dich überrascht hat? So, man hat ja Erwartungen, man geht ja mit Erwartungen in so einen Lehrgang rein. Und gibt es da vielleicht irgendwas, wo du gesagt hast, Mensch, das hat mich jetzt überrascht bisher?
Nein, an sich nicht. Also vielleicht tatsächlich die Tatsache, dass jetzt doch so viele aus unserem Lehrgang noch während des Lehrgangs selbst dann am Ende in diesem Schritt auch gehen, den nächsten Entwicklungsschritt machen möchten. Das ist sicherlich ein bisschen ungewöhnlich, auch gegenüber den Vorjahren, aber ich glaube auch sagen zu können, dass darin auch die Qualität, die dieser Lehrgang am Ende auch hat, ein Stück weit zum Ausdruck kommt. Ich meine, man darf natürlich allen voran Sandro nicht vernachlässigen, der natürlich auch beim FCA aufgeschlagen hat und der jetzt nicht unser Gegner sein wird, jedenfalls vielleicht im Pokal, das werden wir sehen, aber erstmal nicht im Liga-Alltag. Welche Qualität an Trainern, welches Potenzial und welches Talent eben auch an Trainern in diesem Lehrgang steckt. Von daher glaube ich ja, wie ich bereits erwähnt habe, liegt darin für uns alle eine große Möglichkeit, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen.
Bei uns eine gute Tradition ist es, dass es Sprachnachrichten gibt und auch für dich haben wir natürlich einige Sprachnachrichten eingesammelt, direkt aus dem Trainingslager für dich. Also es sind auf jeden Fall dir vertraute Personen und wir würden dann direkt mal loslegen.
Ja, hallo Markus. Wie war dein erster Eindruck, als du nach Magdeburg ins Stadion gekommen bist und bei uns aufs Gelände gerollt warst? Die zweite Frage ist, wie hältst du deine Frau ruhig in der Zeit, in der du zwischen Pro-Lizenz und 1. FC Magdeburg in der Welt pendelst und wenig Zeit zu Hause hast? Viel Spaß noch beim Podcast.
Silvio Bankert, unser Co-Trainer, der aus Erfahrung spricht. Er selber war ja schon mal Mitglied und Teil des Lehrgangs.
Ich habe es bereits angedeutet, um gleich mit dem zweiten Teil der Frage zu starten. Es ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Aufgabe gegenwärtig, den Spagat zwischen Familie, zwischen Pro-Lizenz und am Ende dann eben auch der Trainertätigkeit zusammenzubringen. Ich darf mich glücklich schätzen, dass all die Jahre eben meine Frau Unterstützer gewesen ist und ohne sie wäre der Weg sicherlich in der Maße nicht möglich gewesen, das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Von daher bin ich sehr dankbar über ihre Unterstützung und eben auch ihr Vertrauen und ihre Geduld, die sie all die Jahre für mich hat aufbringen müssen. Aber es ist in der Tat herausfordernd, wie ich bereits gesagt habe. Zum ersten Teil der Frage, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Stadion dann zu dem Zeitpunkt voll gewesen wäre, aber das holen wir dann hoffentlich am ersten Spieltag nach. Nein, im Ernst, also natürlich hat man sich im Vorfeld informiert. Ich habe mit Laurin tatsächlich auch gesprochen gehabt über seine Erfahrungen in Magdeburg und er hat mir auch gesagt, dass er mit Ulm zu Gast gewesen ist, dass die Atmosphäre im Stadion natürlich besonders gewesen ist, der Lärmpegel enorm gewesen sei. und dass sicherlich das eines der Spiele war, die ihm in besondere Erinnerung geblieben sind. Von daher freue ich mich brutal auf das erste Heimspiel. Und ich glaube, dass wir dann natürlich, oder als ich das erste Mal am Gelände angekommen bin, habe ich mich natürlich besonders auf diesen Moment gefreut, mal den Innenraum des Stadions zu betreten und mir auszumalen, wie das dann am Ende sein muss, vor vollen Rängen hoffentlich zu spielen und die Leute am Ende zu begeistern und jubeln zu sehen. Und wie gesagt, ich hoffe sehr darauf, dass wir dieses Gefühl dann am ersten Spieltag dann auch mitnehmen können.
Definitiv, es ist nicht mehr weit hin. 3. August, Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Da wird es dann mit Sicherheit direkt so sein. Wir kommen zur zweiten Frage mit einem Augenzwinkern und ein wenig bezogen auf das Trainingslager und die Region.
Servus Coach. Ich sage ja immer, ich wohne da, wo andere Urlaub machen. Und jetzt zur Frage, das Schwaberländle oder das Allgäu? Was gefällt dir besser?
Alex Neuenberger.
Ja, da muss ich jetzt an der Stelle tatsächlich nicht überlegen. Es tut mir sehr leid, das zu sagen, aber da bin ich bekennender Schwabe und würde zu keinem Zeitpunkt das Allgäu vorziehen. Wenngleich ich sagen muss, da muss ich Nolle auch ein Stück weit korrigieren, dass es ja durchaus auch einen Teil des Allgäus gibt, der sich als Schwaben begreift.
Sehr, sehr gut. Wir kommen zu einem weiteren Spieler, über den du schon gesprochen hast heute.
Servus Coach, Laurin hier. Die ersten Tage waren top. Ich wusste direkt, dass der Trainer wieder vom Lehrgang in Magdeburg angekommen ist, sobald es beim Essen wieder lautes Gelächter gab.
Weniger eine Frage, sondern eine Feststellung. Vielleicht kannst du uns da ein wenig mitnehmen, auch wenn wir es natürlich schon wissen. Es geht, glaube ich, um dein Lachen.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, worauf er hinaus will, aber da hast du mir jetzt ja schon den Zahn gezogen. Aber ja, ich lache tatsächlich gerne und ich lache auch tatsächlich laut und ich hoffe auch, dass ich die kommenden Monate viel zu lachen haben werde.
Wir haben aber Laurin natürlich darum gebeten, auch eine Frage zu stellen und die kommt jetzt.
Und meine andere Frage ist, ob der Satz, ey, wie gut ist der, immer noch in Magdeburg benutzt wird, weil es war so ein Schwabending, aber jetzt bin ich mal gespannt, was die Antwort darauf ist.
Oh, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den zuletzt gebraucht habe. Ich meine, dass es an meinem ehemaligen Co-Trainer gelegen haben muss. Dementsprechend bin ich mir nicht sicher, wie oft der Satz noch Anwendung findet.
Wir machen direkt weiter, auch mit einer Sprachnachricht. Auch über ihn haben wir schon gesprochen.
Markus, ich habe zwei Fragen an dich. Erste Frage, wir haben uns jetzt seit knapp über einem halben Jahr bei der Pro-Lizenz kennengelernt und teilen uns dort gemeinsam die Schulbank. Ja, dann ist es zu einer Zusammenarbeit gekommen hier beim FC Magdeburg. Und meine erste Frage an dich, was von dem, was du dir im Vorfeld gedacht hast, bezüglich unserer Zusammenarbeit hat sich jetzt in den ersten gemeinsamen 15 Tagen bestätigt. Was hat dich überrascht? In welcher Hinsicht auch immer? Und die zweite Frage, auf welches interne Pro-Lizenz-Trainer-Duell, was uns jetzt in der zweiten Liga erwartet, freust du dich am meisten und warum?
Da muss ich jetzt ja fast schon aus dem Nähkästchen plaudern.
Sehr gerne.
Also grundlegend, und das kann ich an der Stelle auch nochmal ausdrücklich betonen, bin ich sehr froh über den Umstand, dass Schaban bei uns ist. Er ist eine brutal positive Person. Er bringt Energie in die Gruppe. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Und diese Erwartung hat sich ohne jeden Zweifel bestätigt. Ich glaube, dass er da in vielerlei Hinsicht sehr positiv hat bis hierher Einfluss nehmen können. Zum zweiten Teil der Frage. Freue ich mich tatsächlich auf jedes einzelne Spiel. Das klingt jetzt echt ganz arg langweilig in der zweiten Liga. Aber wenn ich mir ein persönliches Duell herauspicken muss, dann muss ich doch tatsächlich das gegen Vincent Wagner wählen, weil er natürlich aufgrund seiner Vergangenheit bei der TSG Hoffenheim mein alter Widersacher gewesen ist. Wir hatten vor 2 Jahren in der Regionalliga, am Ende waren wir vorne, haben am letzten Spieltag dann ja den Drittliga-Aufstieg feiern dürfen, nach einem Sieg gegen die TSG Hoffenheim. Und wir haben auch ansonsten uns heiße Duelle geliefert, haben, glaube ich, über das gesamte Jahr, meine ich, 5 oder 6 Mal gegeneinander gespielt und getestet. Von daher war da in der Vergangenheit immer ordentlich Feuer drin und sehr ausgeglichene Spiele, in denen am Ende wirklich die Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben. Deshalb würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, dass ich dem Spiel nochmal vielleicht eine Spur mehr Bedeutung beimessen würde.
Sehr, sehr schön. Und eine abschließende Sprachnachricht haben wir auch noch. Wir wollen natürlich alle Co-Trainer zu Wort kommen lassen. Deshalb hier Andi Schumacher.
Stell dir vor, du triffst dein junges Trainer-Ich, das ganz zu Beginn seiner Trainerkarriere steht, auf einen Kaffee. Welchen einen Rat oder welche Erkenntnis würdest du deinem jungen Trainer-Ich mitgeben?
Puh, das ist ja eine philosophische Frage jetzt schon fast. Ich habe es vorhin angedeutet. Ich meine, dass ich in der Vergangenheit sicherlich nicht der Einfachste im Umgang gewesen bin und meine Ungeduld mir schon Probleme bereitet hat. Ich sicherlich häufiger, schneller Forscher unterwegs gewesen bin, wie es mein Gegenüber vielleicht am Ende mir hat folgen können und hat mitgehen können. Deshalb ja, glaube ich schon, dass ich über all die Jahre eine größere Gelassenheit und eine bessere Balance gefunden habe zwischen dem, was ich unbedingt möchte und dem, was ich gegenwärtig bekomme.
Eine philosophische Antwort auf eine philosophische Frage, sehr schön. Und ein sehr guter Übergang zu den Fanfragen, die du ganz sicher auch gelassen beantworten kannst. Es haben uns super, super viele Fanfragen erreicht. Ganz viele auch, die gesagt haben, dass sie sich sehr freuen, dass du bei uns bist, die sich sehr darauf freuen, wenn es denn losgeht, die dich auch bisher sehr, sehr positiv wahrgenommen haben. Auch das wollte ich natürlich zu Beginn nochmal sagen, ganz wichtig. Vielen Dank auch dafür natürlich für eure eingesendeten Fragen und wir stellen eine große Auswahl dann und legen mal direkt los. Der OKMD fragt nämlich, was unterscheidet die Arbeit in Stuttgart von der in Magdeburg?
Das sind natürlich grundlegend unterschiedliche Tätigkeiten. Die eine dann im Endeffekt mit der höchsten Ausbildungsmannschaft des VfBs. Zwar unter Profibedingungen, aber tatsächlich dann halt eben eine U-Mannschaft gegenüber dem, was ich jetzt als Profimannschaft natürlich vorfinde. Ich meine, der größte Unterschied, ohne jetzt alle aufzählen zu wollen, liegt sicherlich in der Verlässlichkeit der Trainingsgruppe. Denn eine U23 als Zubringer einer Profimannschaft ist natürlich vielfältigen Veränderungen ausgesetzt, jedes Wochenende, in dem Wissen, dass eben darin eine Kernaufgabe auch liegt. Aber auch in der Überzeugung, dass es natürlich auch für das Trainerteam der U23 und auch für die U23 selber eine schwierige Aufgabe ist, jedes Wochenende aufs Neue eigentlich nicht zu wissen, wer steht parat, wer ist dabei, wann nehmen die am Training teil, wann nehmen sie nicht teil. Und dementsprechend ist die Arbeit mit der Mannschaft natürlich sehr herausfordernd hinsichtlich der Spielvorbereitung. Deshalb bin ich nicht unglücklich über den Umstand, dass ich jetzt dahingehend andere Voraussetzungen vorfinde.
Du würdest im Prinzip jetzt eher ziehen als wegschicken. Das hat auch Vorteile tatsächlich. Also es ist wahrscheinlich einfach so, dass du planbarer trainieren kannst. Ne? Also es ist ja wirklich, absolut. Das klingt jetzt so banal einfach, aber es ist ja ein Riesenunterschied, wenn du es jetzt auch so darlegst, in der Tat. Ja,
ja, ist es. Also es ist in vielerlei Hinsicht am Ende natürlich schwierig, die Mannschaft nachhaltig zu entwickeln, weil die Mannschaft sich halt jede Woche verändert darstellt und aufgrund ganz vieler äußerer Faktoren, auch strategischer Entscheidungen der Vereinsführung, großen Veränderungen unterworfen ist, in jeder Transferperiode, zwischen den Transferperioden. Und wenn es dann wie im vergangenen Jahr mit Andre Chase und mit Jairzinho Malanga dann eben Spieler gibt, die im laufenden Betrieb dann halt eben nach oben wechseln und dann halt dauerhaft zur Profimannschaft gehören, und dort dann eben auch auf ihre Minuten kommen, dann erfüllt einen das natürlich erstmal mit Stolz, hinterlässt natürlich dann aber auch an anderer Stelle ein Vakuum, das dann auch erstmal wieder zu füllen gilt.
Der Felix fragt, bist du mit der Leistung der Mannschaft Stand jetzt zufrieden?
Ja, absolut. Also ich glaube, wir können insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir natürlich in diesen beiden, ja jetzt 2,5 Wochen sind es, sowohl in den Basisprinzipien des Spiels mit dem Ball, als dann eben auch in den Basisprinzipien im Spiel gegen den Ball erstmal Grundlegendes geschaffen haben. Erstmal ein Fundament gelegt haben, auf dem wir, glaube ich, künftig aufbauen können, dass es jetzt künftig weiterzuentwickeln gilt, indem wir in Details besser werden wollen. Aber ich glaube, dass so diese Basis jetzt eben ihre Vermittlung gefunden hat und die Jungs, wie ich gesagt habe, sehr offen dafür gewesen sind, sehr engagierte, sehr intensive Trainingseinheiten hingelegt haben, sodass ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt sagen kann, dass ich mit dem Prozess zufrieden bin, in dem Wissen, dass wir inmitten eines Prozesses stecken, den ich jetzt nicht anhand von einzelnen Ergebnissen oder Tagesleistungen, Tagesform am Ende ablesen möchte und bewerten möchte, sondern am Ende des Prozesses, am Ende der Vorbereitung dann eben es gilt, ready zu sein, wenn es am ersten Spieltag dann gegen Eintracht Braunschweig zu Hause in Punkte geht.
Der Quail freut sich darauf, dass du erstmal da bist und fragt dann aber auch, bist du gut in Magdeburg angekommen und auf was freust du dich am meisten beim FCM?
Ich bin gut angekommen. Es hat natürlich geholfen, in dem Zusammenhang direkt eine Wohnung zu beziehen, bevor es losgeht. So habe ich mich zumindest, sage ich mal, dem Wohnungsstress, Wohnung suchen, Wohnung finden, Möbel und dergleichen entziehen können. Das hat mir gut getan. Umso mehr Zeit habe ich die ersten Tage eben auch am Gelände verbringen dürfen. Habe, wie gesagt, infolgedessen noch nicht ganz so viel von der Stadt sehen können. Aber ich freue mich im Besonderen am Ende auf das erste Heimspiel, auf die Erfahrung dann eben zu Hause, auf eine besondere Atmosphäre und dann, wie ich bereits erwähnt habe, hoffentlich auch auf die ersten Punkte.
Mera fragt sich, wieso hast du dich dazu entschieden, zum FCM zu kommen? Also warum der FCM und kein anderer Verein?
Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen natürlich aufgrund der sehr wertschätzenden und vertrauensvollen Gespräche, insbesondere mit Ottmar. Die waren sicherlich von zentraler Bedeutung. Zum anderen aber eben auch aufgrund der Zusammenstellung des Trainerteams und der Tatsache, dass eben auch dort Gleichgesinnte sich bewegen, auch Leute, die wie Andreas Schumacher beispielsweise ich jahrelang kenne. Zu Andi habe ich, das ist ja auch bereits mehrfach erwähnt worden, ja eben auch schon eine längere Freundschaft, die wir pflegen, und von daher meine ich, auch im Vorfeld gut abgeholt gewesen zu sein hinsichtlich der Charaktere, die wir im Trainerteam hatten, der Personen, der Qualität des Trainerteams und zu guter Letzt natürlich dann eben auch aufgrund des Fußballs im Besonderen, der Spieler, ihre Eignung, ihre Qualitäten und dem Fundament, das am Ende natürlich auch mein Vorgänger hat legen können, sodass ich glaube, dass dann am Ende einfach sehr viele positive Argumente den Ausschlag gegeben haben, wie ich bereits erwähnt habe, diesen Schritt aus der Komfortzone herauszumachen und dann nicht nur in eine andere Liga, sondern in dem Zusammenhang natürlich auch eine andere Region und ein anderes Bundesland eben überzuwechseln mit all den Herausforderungen, die jetzt wie gesagt gegenwärtig auch mit der Pro-Lizenz und Top dann auf mich warten.
Die Fanpage fragt, welchen Tipp gibst du einem neuen Spieler, damit er sich schnell einlebt?
Boah, das ist eine komplizierte Frage. Er selbst zu sein, offen zu sein und sich entwickeln zu wollen. Glaube ich, Entwicklungsschritte gehen zu wollen. Das habe ich auch schon erwähnt, mehrfach, sicherlich für mich enorm wichtig aufgrund meiner Vita, meines Hintergrunds als ein Trainer, der selber von der Pike auf sich nach oben gearbeitet hat, der viele Jahre harte, intensive Arbeit investiert hat, um heute da sein zu dürfen, wo er ist. Dementsprechend schätze ich sehr Charaktere, die einen ähnlichen Weg gegangen sind oder die zumindest diese Bereitschaft mitbringen, jeden Tag besser zu werden, weil ich glaube, je mehr wir davon haben, umso besser wird am Ende nicht nur die Entwicklung der Mannschaft oder des Einzelnen, sondern dann am Ende auch die Ergebnisse sein. Und dementsprechend, ja, wäre das sicherlich der Rat, den ich geben könnte.
Der Lukas fragt, leicht fiktiv, welchen Spieler würdest du gern in Magdeburg haben, auch unrealistischer Spieler?
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit wir das hier ausdiskutieren sollten, aber es gibt in der Tat natürlich Spieler, die einen begeistern, die aber vielleicht hier und da dann doch in einem anderen Regal sich bewegen und mit anderen Preisen in Verbindung stehen. Aber ich bin sehr froh um die Jungs, die wir hier haben. Ich glaube, wir haben eine Menge toller Spieler in diesem Kader, Spieler, die uns im Laufe der Saison viel Freude bereiten werden.
Exi interessiert sich dafür, wie gehst du mit dem Leistungsdruck der Erwartungshaltung bezogen auf die neue Saison um?
Gelassen, sehr gelassen, wenn ich ehrlich bin. Ich bin von vielen gefragt worden, auch im Vorfeld, inwieweit denn die sehr gute letzte Saison für mich irgendwie einen Ballast darstellt, einen Druck repräsentiert. Und ich habe dann auch gesagt gehabt, also das Gegenteil ist der Fall. Ich bin froh über den Umstand, dass die Mannschaft letzte Saison mit der Art und Weise, wie sie Fußball gespielt hat, erfolgreich gewesen ist. Weil damit treffe ich eben am Ende auf ein Team, das die Grundüberzeugung in meinen Fußball bereits mitbringt und von der ich letztendlich, glaube ich, auch erwarten kann, dass sie die Ideen, die ich habe, eben auch gut umsetzen kann. Der Druck, der natürlich im Profifußball herrscht, Ergebnisse zu liefern, der ist immer da, den habe ich letztes Jahr auch zu jedem Zeitpunkt verspürt, aber nicht verspürt aufgrund außenstehender Leute, aufgrund Medien, Fans, auch wenn die natürlich nur in einer deutlich geringeren Zahl vertreten gewesen sind, sondern vor allem, weil ich mir den Druck selber gemacht habe. Weil ich für mich logischerweise, wie auch alle Spieler, wie an dem Boot gewesen sind, einer Situation begegnen zu müssen, eine Herausforderung sich zu stellen, die kein Spieler in dem Kader letzte Saison einschließlich mir als Trainer oder uns als Trainerteam jemals zuvor beim VfB gehabt haben, nämlich der Situation, sich dem Abstiegskampf stellen zu müssen. Es ist keine Situation, die uns bekannt ist, im Gegenteil. In jeder Altersklasse, in jeder Mannschaft ist so viel individuelle Qualität, dass jede Mannschaft des VfBs den Anspruch für sich erhebt, am Ende die Meisterschaft zu gewinnen. Und es nicht nur irgendwie, sondern am Ende dann auch noch mit schönem Fußball, mit attraktivem Fußball, mit offensivem Fußball. Und mit der Bürde oder mit dem Rucksack dann am Ende in der Drittligasaison zu gehen, in dem Wissen, dass es jetzt andere Ziele gibt und wir auch, um diese Ziele zu erreichen, über uns hinaus wachsen müssen, haben wir, glaube ich, alle nochmals einen enormen Entwicklungsschritt gehen können und machen dürfen. Und glaube ich, liegt darin eine besondere Note.
Du sagst es gerade zum Ende der Saison, war es ja wirklich so eine Serie von ungeschlagenen Spielen. Gab es da auch so besondere Situationen, in denen du dann auch, oder wie bist du da in die Köpfe der Spieler auch gekommen? Weil sowas wie Abstiegskampf oder Kampf um den Klassenerhalt, wie man es nennen mag, ist ja auch eine besondere Situation, gerade für so junge Spieler. Und ich fand es extrem auffällig, dass gerade hinten raus so performt wurde. Also dass wirklich gerade diese jungen Spieler dann richtig abgeliefert haben und sich da selbst rausgezogen haben. Also es lag an der eigenen Stärke und nicht an der Schwäche anderer.
Absolut. Am Ende haben wir es uns selber beweisen wollen. Wir wollten an der Herausforderung wachsen. Wir wollten uns diese Aufgabe stellen. Und wir wollten uns diese Aufgabe stellen, indem wir uns nicht verändern, indem wir nicht versuchen, eine Rolle einzunehmen eines Abstiegskandidats, der sich dann halt eben einfacher Mittel bedient, die am Ende vermeintlich Ergebnisse bringen, sondern die Dinge, die Inhalte, die wir jahrelang im Training gelehrt haben, die Spieler auf dieses Niveau gebracht haben, weiter zu praktizieren, unsere Stärken aufs Feld zu bekommen und am Ende auch den Glauben und die Überzeugung zu haben, dass man jungen Spielern eben auch zugestehen muss, Fehler zu machen, Erfahrungen zu sammeln und trotzdem zu keinem Zeitpunkt eben das, was wir praktiziert, was wir gelehrt, was wir trainiert haben jeden Tag und eingefordert haben, zu hinterfragen beziehungsweise den Glauben daran zu verlieren, sondern sich selbst treu zu bleiben, insbesondere dann, wenn der Druck am größten ist, insbesondere dann, wenn die Widerstände am größten sind. Und deshalb glaube ich, dass wir alle am Ende aus dieser Saison auch für uns einen maximalen Mehrwert rausgezogen haben, weil wir, glaube ich, alle sagen können, alle, die dabei gewesen sind und ihren Beitrag geleistet haben, dass wir einen nächsten Entwicklungsschritt gemacht haben, insbesondere dann, wenn es richtig schwer gewesen ist, uns dennoch durchgesetzt haben und das nicht irgendwie, sondern mit unseren Mitteln, mit unseren Fähigkeiten und mit dem Fußball, an dem wir geglaubt haben.
Der Stoffel fragt, wird es einen größeren Fokus auf Standards geben?
Ich kann den Vergleich nur schwer anstellen, weil mir jetzt nicht zu 100% bewusst ist, wie groß der Fokus bis dato war. Die Statistik zeigt ja auch, dass wir sowohl bei defensiven als auch bei offensiven Standards im Mittelfeld der Liga rangieren. Dementsprechend ist immer eine Frage, welche Statistik man konkret anlegt, um dann am Ende zu der Wertung zu kommen. Deshalb kann ich den Vergleich nur schwer ziehen, aber wir geben den Standardsituationen eine hohe Bedeutung. Also die Standardsituationen sind für uns wichtig, aber sie sind eben Teil des Spiels. Und wir stellen nicht auf, um bei Standards maximal zu performen. Wir werden auch nicht trainieren, um jeden Standard zu maximieren, sondern wir trainieren am Ende, um Spiele zu gewinnen. Und dazu gehören auch die Standardsituationen. Deshalb haben wir unter anderem auch im Trainingslager den defensiven Standards auch Raum gegeben, auch heute wieder im Training Raum gegeben, um diese und ihre Bedeutung einfach auch auf die Agenda zu bekommen, den Spielern auch die Bedeutung zu vermitteln. Und dann wird es am Ende auch wie in allen anderen Bereichen darum gehen, Entwicklungsschritte zu gehen und auch eine Konstellation Woche für Woche aufs Feld zu bekommen, die je nach Gegnereignung dann am Ende auch in der Lage ist, dem Gegner nach Standards weh zu tun, beziehungsweise zumindest die Standards effektiv zu verteidigen.
Der Tim schließt ein bisschen an die Frage von Andi Schumacher an. Andi hat ja gefragt, was würdest du deinem jüngeren Ich raten? Tim fragt, was würdest du einem jungen Trainer allgemein raten, der gerade mit deinen Erfahrungen im NLZ?
Das hätte ich jetzt auch nie gesagt, dass das mal aus meinem Munde kommt, aber ich muss tatsächlich sagen, ich nehme tatsächlich wahr, dass sehr vielen jungen Trainern heute Erfahrung nicht bedeutend genug ist. Das mag an meiner Vita liegen, das mag an meinem Weg liegen, weshalb ich so sehr daran glaube, dass diese unterschiedlichen Stationen, die ich habe durchlaufen dürfen, für meine Entwicklung enorm wichtig gewesen sind. Und ohne diese Erfahrungen wäre ich heute nicht hier, wo ich bin. Deshalb schaue ich schon hin und wieder auch mit Erstaunen hin, wenn junge Trainer, getrieben vom Ehrgeiz, dann immer wieder zu früh aus meiner Perspektive nächste Entwicklungsschritte gehen wollen. Ich würde aber lügen, wenn ich sage, dass mir das damals schon so bewusst gewesen ist. Ich war genauso. Ich wollte unbedingt den nächsten Entwicklungsschritt gehen, wollte unbedingt die nächste höhere Mannschaft trainieren und habe damit sicherlich auch hin und wieder außer Acht gelassen, den Moment wirklich auch zu nutzen und noch näher am Spieler zu sein, mich noch mehr ihm zu widmen, mit voller Konzentration, mit aller Kraft, mich aus seiner Entwicklung zu verschreiben. Da die Balance zu finden bei allem Ehrgeiz ist sicherlich ja auch wichtig und ist sicherlich eine Herausforderung, die nicht zuletzt durch Erfahrung, glaube ich, in meinem speziellen Fall positiv beeinflusst worden ist.
Zum Abschluss haben wir dann noch eine sehr musikalische Fanfrage, denn der Lukas fragt, AC/DC oder ABBA vor dem Spiel?
Also ich würde weder noch auflegen und ich glaube, die Jungs würden das genauso wenig tun.
Du hattest schon angedeutet, du würdest dich für Hip-Hop entscheiden, ja? Hast du da...
Ich bin ja natürlich eine andere Generation, ja. Also ABBA und AC/DC sind auch tatsächlich, glaube ich, mehr ist der ja Geschmack cool, meiner Eltern.
Okay, das lassen wir so stehen. Abschließend haben wir für jeden Gast fünf gleiche Fragen, unsere Kurzpassrunde. Die hat bisher jeder der 19 Gäste bekommen, die bekommst natürlich auch du. Und wir legen direkt mal los. Welches versteckte Talent hast du?
Badminton spielen.
Dann, welche Schlagzeile möchtest du gerne mal über dich lesen?
Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Aus der U13 in die Bundesliga.
Dann dein Lieblingsstadion neben der FNet Arena natürlich.
Die MAP Arena.
Dein Lieblingsort in Magdeburg. Da gibt es bisher, glaube ich, noch nicht so viel Auswahl.
Die Frage müssen wir für einen Moment nochmal aufschieben, ja.
Da kommen wir noch später nochmal drauf zurück. Ja. Und abschließend eine fiktive Situation. Ich habe eine LED-Wand am Hasselbachplatz, zentral in Magdeburg. Was würdest du auf dieser sehen wollen, auf dieser LED-Wand?
Viele Tore, die wir dieses Jahr erzielen und die dort laufen.
Dann vielen, vielen Dank, Markus, dass du dabei warst. Hat mich super gefreut. Und bevor ich dir natürlich die letzten Worte gebe, auch das traditionell bei uns im Podcast, bedanke ich mich natürlich bei allen Zuhörern. Hört auch bei unseren anderen Folgen rein. Lasst uns ein Like da. Lasst uns gerne konstruktive Kritik oder Anregungen da. Auch gerne Wünsche. Welche Gäste wünscht ihr euch? Abonniert auch unseren Kanal. Und wie gesagt und angedeutet, Markus, die letzten Worte gehören dir.
Die letzten Worte gehören mir, okay. Ich freue mich sehr auf die Saison. Ich bin heiß am Ende, wenn es um Punkte geht. Wir haben jetzt noch 3 Wochen vor uns, die wir natürlich nutzen möchten, wirklich richtig konzentriert und mal richtig intensiv zu arbeiten, die Mannschaft am Ende auf den Punktspielauftakt vorzubereiten. Und dann, wie gesagt, dann hoffe ich auf ein ausverkauftes Haus, auf eine besondere Atmosphäre zum Auftakt und hoffe, dass wir dann alle gemeinsam erfolgreich reinstarten werden.
Einmal. Immer. Immer. Der FCM-Podcast, das Original. Mit blau-weißen Grüßen vom 1. FC Magdeburg.